Matthäus 6, Vers 19 bis 24. Häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Körper heil, hell. Wenn dein Auge trüb ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir trübe ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen.
Am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also das, was ihr seid, Nachfolger von mir, das sollt ihr multiplizieren. Und dann sagt Jesus, wie man das macht: Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Was Jesus gesagt hat, hat Matthäus aufgeschrieben in seinem Evangelium über Jesus, und er hat viele Lehren, viele Reden von Jesus dort aufgeführt. Wenn wir also lernen möchten, was es bedeutet, auf Jesus zu hören, dann können wir das Matthäus-Evangelium lesen und dort drin, darin viel über Jesus entdecken, über seine Lehren hören. Also dort steht drin, was man lernen kann über Jesus. Und ich wollte euch mal fragen heute Morgen, wie lehrt denn eigentlich Jesus? Wie hat er das, was ihm wichtig ist, den Menschen weitergegeben? Und da dürft ihr gerne mal sagen, wenn ihr eine Idee habt, einen Gedanken habt, wie hat Jesus die Menschen gelehrt? Es gibt verschiedene mögliche Antworten. Habt ihr da eine Idee zu? Okay, knallhart, liebevoll, treu, alles dabei. Sehr cool. Also sehr spannend, wie vielseitig es unterwegs ist in seinem Leben. Ich mach's mal mit Predigt heute, mit dem Lehren. Und mir ist noch eingefallen, zum Beispiel die Natur, über die Natur zu lehren. Seht die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, aber Gott ernährt sie doch. Also Beobachtung in der Natur. Oder menschliches Verhalten, was er aufgegriffen hat. Eine Witwe ist im Tempel und es gibt einen Pfennig. Und die meisten denken wahrscheinlich, das ist ja nichts. Und Jesus sieht ihr Herz und sieht, das war alles, was sie hatte. Und er greift die Situation auf und spricht seinen Jünger an. Die anderen haben von ihrem Überfluss gegeben und sie hatte alles gegeben, was sie hat. Also beobachtet, greift die Situation aus und gibt das weiter. Eine weitere Art von Jesus zu lehren sind Sprüche. Wir haben im Alten Testament das Buch der Sprüche, so Lebensweisheiten, Beobachtungen, Gedanken. Und wir merken bei den Sprüchen, das finde ich ganz interessant, dass nicht so sehr du sollst, sondern eher, ich habe das beobachtet, das ist dabei rausgekommen und guck mal, was du damit machst. Und dann stehe ich da und muss mir selber Gedanken machen. So funktionieren Sprüche und Jesus gebraucht das. Sprüche sind eine Einladung zum klugen Handeln und oft haben sie so zwei Möglichkeiten, wie ich mich verhalten kann und was das mit mir macht. Es ist ein Anstoß zum Selberdenken. Also wer lieber klare Ansagen hat, der nehme die 10 Gebote zum Beispiel oder die Bergpredigt von Jesus auch in einzelnen Zügen. Wer sagt, ich muss da selber drüber nachdenken, für den sind Sprüche was. Ich mag das nicht so gern bei Erziehung, wenn man mit den Kindern diskutieren muss und alles. Ich habe zwar am liebsten, du machst das, weil ich das dir sage, aber das funktioniert nicht immer. Und ich glaube auch, die Sprüche sind eine nette Art und Weise, Kinder zu prägen, indem man ihnen einfach sagt, warum ist das so und welche Konsequenzen hat das und was du damit machst, das schauen wir selber. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir steigen ein, die drei Sprüche, Birte hat sie vorgelesen. Wir beginnen mit dem ersten und ich möchte sie ein bisschen mit euch mal anschauen, ein bisschen strukturieren, was passiert da. Ich lese sie nochmal vor, den ersten Spruch. Häuft keine Schätze auf der Erde an, hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stillen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir haben zwei Optionen. Häuft keine Schätze im Himmel an, das ist die eine Option. Die andere, auf der Erde an. Also eine Option ist, ich häufe Schätze auf der Erde an. Und die andere ist, ich häufe Schätze im Himmel an. Und Jesus sagt jetzt, was dann passiert damit. Auf der Erde werden sie von Motten und Rost zerfressen. Diebe können einbrechen und sie stehlen. Und im Himmel sind sie safe, da kann nichts passieren. Wenn wir uns den Text angucken, also zwei Aussagen, zwei Erklärungen, was passiert. Und dann kann ich mal gucken, was mache ich damit. Ich war neulich mit meiner Frau bei der Bank gewesen und wir haben uns beraten lassen bezüglich Versicherungen. Wir haben nicht viel uns damit beschäftigt bisher. Und wir haben uns mal kennengelernt, gegen was man sich alles versichern kann. Und eigentlich müsste meine Frau Vollzeit arbeiten, damit wir die ganze Versicherung bezahlen können, um dann wirklich abgesichert zu sein. Ich bin jetzt nicht gegen Versicherungen. Man soll klug handeln, sich Gedanken machen. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann mich versuchen, gegen alles abzusichern. Und ich bin doch, bleibt ein Restrisiko. Ich mag das Spiel Piratenkapern. Wer kennt das? Hanna, okay, können wir nachher mal spielen vielleicht. Und das ist ganz interessant. Da gibt es 8 Würfel, verschiedene Symbolen. Und man würfelt und man darf maximal 3 Totenköpfe haben. Nee, man darf maximal 2 haben. Wenn man 3 hat, hat man verloren. Und man kann aber Diamanten sammeln, die bringen Punkte. Und ich kann mit anderen den Würfeln so lange weiter würfeln. Jetzt habe ich noch 4 Diamanten, 2 Goldmünzen und ein Schwert. Wenn ich jetzt aufhöre, ist das alles meine Punkte. Wenn ich weiter würfel, kann es passieren, dass irgendwann 3 Totenköpfe kommen, dann habe ich nichts. So ein bisschen Risikosache. Dann gibt es zu diesen Karten, zu diesen Würfeln dazu verschiedene Karten, zum Beispiel den hier, der verdoppelt meinen Gewinn. Ich muss trotzdem rechtzeitig aufhören. Oder noch ein zusätzlicher Diamant hier. Und es gibt meine Lieblingskarte. Eine Schatzkiste. Bei der Schatzkiste ist das so, alles, was ich an Würfeln, also Goldstücken und Diamanten, auf die Schatzkarte lege, das ist safe. Das heißt, das kann mir nicht mehr genommen werden. Ansonsten ist es Risiko, spiele ich weiter, verliere ich alles, weil ich 3 Totenköpfe gewürfelt habe, oder kann ich noch mehr gewinnen? Und bei der Schatztruhe ist es so, Sicherheit, mir kann nichts passieren. Und jetzt haben wir diesen Vers, häuft euch keine Schätze auf der Erde an, häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an. Und so ein bisschen erinnert mich der an das Spiel, dass es da eine Schatztruhe gibt, eine Karte. Und alles, was ich darauf lege, das ist sicher. Das kann mir nicht verloren gehen. Jetzt ist die Frage, was tun wir dahin? Wie können wir Guthaben im Himmel anlegen? Und was bringt es ein für mein Leben? Ich gehe mal nochmal weiter. Wir haben diese Option. Du kannst Schätze auf der Erde sammeln und im Himmel. Im Himmel ist sicherer als auf der Erde. Und am Ende kommt noch so ein Satz hinterher, der geht nochmal darüber so ein bisschen hinaus. Also vorher keine Schätze, auf der Erde gefährlich, im Himmel sicher, ist ja an sich schon ausreichend. Aber dann kommt nochmal so ein Satz, der nochmal so ein bisschen tiefer geht und noch ein bisschen weiterführt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Sammelt euch Schätze im Himmel, das ist klug. Aber nicht nur das, da wo du deinen Schatz sammelst, da wo du das hinpackst, was dir wichtig ist, da ist auch dein Herz unterwegs. Wo liegt denn mein Schatz vergraben? Oder wo habe ich meine Werte geschützt? Woran hänge ich mich? Was nimmt den größten Raum in meinem Leben ein? Wo merke ich, da bin ich bestrebt, Sicherheitsmechanismen aufzubauen, Dinge zu behalten. Da kreisen meine Gedanken darum. Überall dort, wo wir so einen Schatz aufbauen, da ist auch unser Herz. Ich habe jetzt keine Aktien, aber ich habe mir sagen lassen, wenn man anfängt mit Aktien, dann guckt man auch immer, was ist da so los, wie entwickelt sich der Kurs, dann muss ich kaufen, verkaufen und es nimmt mein Herz ein Stück ein. Es ist in Ordnung, Aktien zu haben, aber für alles, wo ich merke, da baue ich mal was auf, da kreisen meine Gedanken darum, ist immer auch die Frage, wo ist eigentlich mein Herz? Und nimmt das so viel Raum ein, wie es in Ordnung ist? Oder nimmt das eigentlich mehr ein? Hier haben wir so eine Schatzkiste stehen. Und ich weiß nicht, was du da so reinpacken würdest, wo du merkst, das ist so mein Schatz, das, was mir wichtig ist, das, was Kraft, wo ich Kraft investiere, wo ich Zeit investiere, Ressourcen investiere. Und wir merken ganz natürlich, dass unser Herz dahin wandert, wo unsere Gedanken sind. Der Text sagt jetzt nichts, tu dies oder tu das, sondern er beschreibt. Jesus sagt, wie es ist. Und er beobachtet bei Menschen, dort wo ihr Schatz ist, dem folgt auch das Herz. Und er lädt uns ein, dass unser Schatz im Himmel ist und dass eben auch unser Herz da ist. Wir gehen einfach mal weiter zum nächsten Vers. Der zweite Spruch von Jesus. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Wir haben zu Beginn so eine Beobachtung, eine Wahrnehmung. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Das ist so eine Annahme, um das Weitere zu verstehen, was erklärt wird. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wir sprechen auch von Augenlicht. Wenn wir das Augenlicht haben, dann können wir sehen, was vor uns liegt, was um uns herum passiert. Und es geht aber auch in eine andere Richtung. Durchs Augenlicht kann man auch ein Stück weit in das Herz des Menschen schauen. Ich finde Augen ganz spannend, natürlich das ganze Gesicht damit eingeschlossen. Aber man kann jemanden in die Augen sehen, man merkt, der ist gerade offen, der ist ehrlich oder der setzt so ein Pokerface auf. Genauso macht man es ja beim Pokerface, vielleicht eine Käppi runterziehen über die Augen, eine Sonnenbrille aufziehen oder so ein möglichst ausdrucksloser, neutraler Gesichtsblick. Damit ich nicht verrate, was eigentlich in mir vorgeht, was meine Gedanken sind, wie ich das Spiel gewinnen möchte, wie ich den anderen täuschen möchte. Wenn wir ein Pokerface aufhaben, dann kann man nicht in unser Herz schauen. Wenn wir aber zulassen, dass andere in uns hineinschauen können, dann fällt auch Licht in unser Leben. Es gibt zwei Optionen, werden wieder dargestellt hier. Das eine ist, deine Augen sind klar, da kann Licht hineinfallen und das andere, deine Augen können trüb sein und dann ist es in deinem Inneren finster und dunkel. Wenn wir Menschen begegnen, dann merken wir so ein Stück weit, wie steht der Mensch mir gegenüber? Ist er mir zugewandt? Ist er mir freundlich aufgeschlossen? Hat er ehrliche Augen? Oder führt er was im Schilde? Und in diesem Spruch wird das beschrieben. Wie sieht es denn aus mit meinen Augen? Bin ich klar? Bin ich ehrlich? Oder bin ich verborgen? Ist da was trüb? Und am Ende wieder so eine Erkenntnis, so ein Satz zum Selberdenken von Jesus. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Was mache ich damit jetzt? Eine Annahme von Jesus. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Eine Beschreibung, was das in mir macht. Und so ein abschließender Satz, der mich auffordert zum Selberdenken. Am Anfang der Bibel lesen wir eine Geschichte. von zwei Brüdern, Kain und Abel. Und Abel und Kain bringen ein Opfer für Gott dar und Gott schaut aufs Opfer von Abel und bei Kain schaut er nicht so hin und irgendwie ist Abel da wie ein bisschen besser dran vor Gott und Kain sieht das, kriegt es wie mit, dass er so ein bisschen zurückgesetzt wird. Und in ihm kommen so Gedanken hoch. Ich bringe ihn um, den Abel. Ich kann das nicht ertragen. Wieso nimmt Gott sein Opfer an und meins nicht? Was stimmt da zwischen mir und Gott nicht? Und wieso bevorzugt Gott den Abel? Ich habe doch auch was gegeben von dem, was ich erwirtschaftet habe. Und diese Gedanken sind in Kains Herzen. Und Gott spricht ihn an. Gott spricht Kain an und Kain guckt nach unten. Und Gott sagt, Vorsicht, Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür, du sollst aber über sie herrschen. Kain, du kannst den Blick nicht nach oben heben, du kannst mir nicht in die Augen schauen, weil da etwas Dunkles ist in deinem Herzen. Und ich lade dich ein, es abzugeben und leins sein zu lassen. Kains Augen bleiben nach unten gerichtet und er bringt seinen Bruder um. Eine furchtbare Tragödie am Anfang der Menschheitsgeschichte. Seine Augen sehen mit Hass auf das, was Abel hat. Seine Augen sind verfinstert und die Dunkelheit in seinem Herzen ist groß. Wenn die Augen bereits finster sind, wenn sie kein Licht in dein Herz lassen, wie groß ist dann die Dunkelheit in deinem Leben? Ich möchte dich einladen. Wir haben ein Seelsorgeteam in der Gemeinde. Und das mal in Anspruch zu nehmen, das steht für viele Dinge zur Verfügung, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, wenn du an was arbeiten möchtest in deinem Leben, wenn du was Sorge machst, was du loswerden musst, möchtest. Aber auch, wenn du mal jemanden in dein Herz schauen möchtest, in dein Herz schauen lassen möchtest. Wenn ich jemand anderen in mein Herz schauen lasse, und das ist ja nicht immer besonders schön, was da zum Vorschein kommt, dann fällt Licht in die Dunkelheit. Dinge werden wahrgenommen, die vorher finster waren. Die Seelsorgerin, der Seelsorger, kam mir im Namen von Jesus Vergebung zu sprechen. Und mein Blick wird wieder klar. Menschen in mein Herz schauen lassen, mal das Pokerface abnehmen und ehrlich sein, das brauchen wir und das hilft uns, dass Licht hineinfällt. Der dritte Spruch von Jesus. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wir haben am Anfang wieder so eine Beobachtung, eine Annahme, das, was jemand wahrgenommen hat. Man kann nicht zwei Herren dienen, man kann nicht zwei Chefs haben, das geht irgendwie nicht gut. Entweder benachteiligt man den einen oder den anderen. Luther sagt, der Mensch ist wie ein Pferd, geritten wird es so oder so, aber wer sitzt im Sattel? So, ne? Also jemand ist dein Chef, kann man sich nicht aussuchen, aber du kannst entscheiden, ob Gott dein Chef ist. Oder jemand anderes ist es. Nun denken wir vielleicht, das passt ja gar nicht. Ich kann verschiedene Arbeitsstellen haben, ich kann da einen Chef haben und dort einen Chef haben. Aber wie ist es denn, wenn der eine Chef sagt, du mach mal heute ein paar Überstunden, wir müssen den Auftrag fertig kriegen und du musst eigentlich schon bei der anderen Arbeitsstelle sein. Dann bist du in diesem Dilemma, wen gebe ich jetzt den Vortritt, wie entscheide ich mich? Das Stilmittel der Sprüche ist, den Kontrast zu erhöhen. Und es Sprüche vereinfachen, bringen es auf den Punkt und helfen uns, Dinge klar zu kriegen für uns. Und indem man nicht alles gleich sieht, sondern der Kontrast wird erhöht. Und ich merke so, was ist denn der Punkt? Der Punkt ist hier, man kann nicht wirklich zwei Menschen, zwei Herren, zwei Chefs mit gleicher Hingabe dienen. Du wirst dem einen oder den anderen bevorzugen oder benachteiligen. Wieder zwei Optionen, die mir vorgestellt werden und ich bin herausgefordert, mich zu entscheiden, wie gehe ich vor.
am Ende wieder eine Erkenntnis. Diesmal ein bisschen einfacher, finde ich, als bei den anderen beiden Varianten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Am Anfang, niemand kann zwei Herren dienen. Am Ende die Erklärung, wie können diese Herren aussehen? Wer ist der Herr in meinem Leben? Und wonach strecke ich mich aus? Was ist vielleicht Mittel zum Zweck? Was hilft? Aber wer ist eigentlich der Chef in meinem Leben? Es gibt einen Spruch, den finde ich sehr hilfreich. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Wir können mit Geld viele gute Dinge bewirken. Wir brauchen etwas zum Leben und es kann uns dienen. Aber wenn wir Geld zum Herrn machen, zum Chef unserem Leben, wenn wir Besitz und Reichtum und all das vor alles andere setzen, dann werden wir darunter kaputt gehen. Ich möchte es auf den Punkt bringen. Wo hängt mein Herz ab? Wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Wo hängt denn mein Herz gerade? Um was dreht es sich? Ist mein Herz nah bei Gott oder nur bei dem, was ich für notwendig halte, was ich für wichtig halte? Wohin sehen meine Augen? Sind sie klar? Fällt da Licht hinein? Dürfen andere mein Herz sehen? Oder sich eifersüchtig auf das, was der andere hat? Und zum Schluss, wem widme ich mein Leben? Gott oder irdischen Reichtümern und Erfolgen? Und ich bin sofort dabei, das zu differenzieren, auszugleichen. Aber das machen Sprüche nicht, die gleichen nicht aus, die differenzieren nicht, die bringen es auf den Punkt. Und deswegen will ich es für dich auf den Punkt bringen. Wem widmest du dein Leben? Wer ist dein Herr? Wo ist dein Herz? Jesus weiß, was du brauchst. Wenn wir weiterlesen im Text, das tue ich heute nicht, dann sehen wir verschiedene Dinge, um die sich Menschen Sorgen machen. Und dann steht da, Gott weiß schon, was du brauchst. Und er kümmert sich um dich. Aber achte du darauf, wo dein Herz ist. Ich habe euch einige Holzherzen mitgebracht, die liegen im Ausgangsbereich aus. Und ich möchte dich einladen, nachher eins mitzunehmen. Man kann sich einen Faden abschneiden, daran binden. Und da liegt nochmal dieser Vers von heute. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich bitte dich, nachher so ein Herz mitzunehmen und mal wahrzunehmen, wo hängt mein Herz eigentlich? Jetzt mal zu Hause irgendwo dran zu hängen und zu merken, ja, da hängt mein Herz dran. Und dann zu überlegen, finde ich das gut, dass es daran hängt? Oder möchte ich es eigentlich lieber woanders hinhängen? Zum Abschluss spreche ich ein Gebet und dann singen wir das Lied Stück vom Himmel. Und in diesem Lied, das habe ich mir gewünscht, taucht nochmal vieles so dran vor an Gedanken, die wir gerade gehört haben. Jesus, ich finde es cool, wie du als Lehrer unterwegs bist, wie du lehrst, weil du Vorbild bist, durch spannende Geschichten dann mitnehmen und dann auf einmal auffordern, eine Entscheidung zu treffen. Ich danke dir, dass du Sprüche genutzt, um mich so mitzunehmen auf eine Reise, in der ich nachdenken kann, was mir wichtig ist. Gott, du siehst, wo unsere Herzen hängen, was uns wichtig ist. Und Gott, du weißt, was gut ist. Wir haben das vorhin gesungen, du bist ein guter Vater. Ich bin von dir geliebt. Und das ist so eine große Wahrheit. Und Gott, ich danke dir, dass du uns Menschen siehst und all unsere Bedürfnisse und wo wir tagtäglich beschäftigt sind. Aber dass du uns auch einlädst, in unserem Herzen nah bei dir zu sein. Gott, bei dir komme ich zur Ruhe. Bei dir findet mein Herz Frieden. Danke, dass du mich ansiehst mit offenen, freundlichen Augen. Gott, du siehst, wo ich herausgefordert bin, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, das für mich zu sortieren und mein Herz nah an deinen zu haben. Amen.